Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Wiebke Poromka. Schön, dass Sie dabei sind. Die Oberflächenerscheinungen der Kultur und der idealistische Kampf im Untergrund. Das sind die beiden Pole, zwischen denen der Büchermarkt sich heute bewegt. Wir stellen mit Edmund Edel einen vergessenen Autor vor, der die bürgerliche Berliner Gesellschaft des frühen 20. Jahrhunderts illustrierte und karikierte. Der Literaturwissenschaftler Björn Weyand hat den Plakatkünstler und Autor nun wiederentdeckt. Zunächst dabei geht es um den Widerstandskampf im italienischen Untergrund. In den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs tobten in Mittel- und Norditalien Partisanenkämpfe. Vor allem junge Leute gingen in die Berge und schlossen sich den vielen verschiedenen Verbänden an. Der Norditaliener Gino Vermicelli gehört zu den legendären Divisionskommissaren im Ossolatal oberhalb des Lago Maggiore. Dort gelang für eine kurze Zeit die Selbstverwaltung des Tals. Für die Väter und Mütter der italienischen Verfassung sollte das später zu einem wichtigen Bezugspunkt werden. Erst 40 Jahre nach der abenteuerlichen Eroberung veröffentlichte Gino Vermicelli 1984 seinen Roman über den idealistischen Kampf der Partisanen. Er erschien 1990 unter dem Titel »Die unsichtbaren Dörfer«, erstmals auf Deutsch. Jetzt liegt eine vollständig überarbeitete Fassung der ersten Ausgabe vor. Maike Albart ist eingetaucht in den Partisanenkampf, erzählt von Gino Vermicelli.
Der geradlinige Simon, die Hauptfigur in Gino Vermicellis autobiografischem Zeugnis »Die unsichtbaren Dörfer« und das Alter Ego des Verfassers, kehrt im Frühjahr 1944 nach Italien zurück, um im Ossolatal gegen die deutschen Besatzer und die italienischen Faschisten zu kämpfen. In Frankreich aufgewachsen, beherrscht er den Dialekt der Gegend nicht, was für die Akzeptanz des Widerstands unter den Ortsansässigen wichtig wäre. Aber der charismatische junge Mann verschafft sich mit seiner leisen, unaufgeregten Art dennoch Respekt. Für die Partisanen wird er zum Vorbild.
Dann sagte Simon, ohne jemanden direkt anzusprechen, den Blick ins Tal gerichtet: Wenn man sagt, Krieg ist Krieg, meint man damit oft, dass im Krieg alles erlaubt sei. Wenn dem so wäre, glaube ich nicht, dass wir vier alle hier säßen. Sicher nicht, flüsterte Nella. Auch im Krieg muss es eine Moral, eine Ethik geben. Nur schade, dass die da unten es nicht wissen. Emilio deutete auf die im Tal.
Simon, überzeugter Kommunist und politischer Kommissar der Truppe, und der Kommandant Emilio, ein gläubiger Katholik, stehen für bestimmte Prinzipien. Ihr Kampfverband ist zwar hierarchisch gegliedert, aber es gilt Gleichbehandlung. Kaum etwas zählt mehr als die genaue Kenntnisse der Berge, wie sie die Einheimischen besitzen. Jeder übernimmt bestimmte Aufgaben, es herrscht eine gelassene Disziplin. Auch Regelbrüche, wie Gewalt gegen gefangen genommene Faschisten, die Schwarzen genannt, werden geahndet.
Simon hörte Emilio zu und gab zur Antwort: Glaubst du denn nicht, dass der Hauptgrund für das Unrecht die Ungleichheit ist? Schau dir unsere Burschen an. Sie sind besser als die anderen, die Schwarzen, das ist sicher. Und je länger sie hier oben leben, desto unwahrscheinlicher wird es, dass sie sich für Gemeinheiten hergeben. Was hat sie verändert? Deine Reden, meine Reden? Sicher nicht. Wir halten ja keine. Sie haben sich verändert, weil sie ein anderes Leben führen.
Gino Vermicelli, 1922 in Novara geboren, aber wie sein Held in Frankreich groß geworden, verdienter Partisan, später wichtiger Funktionär des Partito Comunista und Mitbegründer der linken Tageszeitung Il Manifesto, schrieb sein Buch über die Geschehnisse im Ossolatal knapp 40 Jahre nach Kriegsende. Vielleicht griff er deshalb zur Genrebezeichnung Roman. Es entband ihn von der Pflicht, historisch präzise zu sein. Dennoch gehört der Band eher zu der in Italien zentralen Strömung der Memorialistik. Sie war Ausdruck des kollektiven Gedächtnisses. Italo Calvino sprach davon, dass diese Bücher beinahe anonym aus dem Klima einer bestimmten Epoche entstanden seien. Die Zeugnisse zeichneten sich durch eine große Nähe zur Mündlichkeit aus, man vertraute auf die politische Funktion von Kunst und im Mittelpunkt stand das Abenteuer des Kampfes. Eine ambivalentere und komplexere Deutung dieser Umbruchphase, die de facto ein italienischer Bürgerkrieg war, leisteten auch die stilistisch vielfältigeren zentralen Resistenza-Romane von Italo Calvino, Wo Spinnen ihre Nester bauen, erschienen 1947, Beppe Fenoglios, Die 23 Tage der Stadt Alba von 1952 und Luigi Meneghellos, Die kleinen Meister von 1964. Literarisch kann Vermicelli mit diesen Werken nicht mithalten. Es gebricht ihm an erzählerischen Mitteln. Die binäre Konstruktion, ein invalider deutscher Polizist ist von der Rache an Simon besessen, kommt eine Spur zu simpel daher. Dennoch gelingt Gino Vermicelli in »Die unsichtbaren Dörfer« die packende Schilderung eines asymmetrischen Krieges, der zunächst völlig aussichtslos zu sein schien und dann doch zu einer kurzzeitigen Befreiung des Ossolatals führt. Die übermächtigen Gegner werden durch die hochmotivierten Partisanen immer wieder verunsichert. Es kommt zu Überraschungsangriffen und Anschlägen. Eine der verblüffendsten Wendungen ist, wie eine Truppe georgischer Soldaten, die freiwillig in die Wehrmacht eingetreten war, überläuft.
Georgier wollen nicht Partisanen bekämpfen, sagte Kotny. Partisanen wollen Georgier auch nicht bekämpfen, gab Simon zur Antwort. Wir nicht ergeben, wir mit euch kommen, bewaffnet, fuhr Kotny fort.
Dass Vermicelli den Georgiern eine grammatikalisch unbeholfene Sprache auf den Leib schreibt, statt ihre Fremdheit anders zu vermitteln, ist bezeichnend. Seine stilistischen Register sind beschränkt. Simon erlebt eine Liebesgeschichte mit einer Schmugglerin. Und so realistisch Verwicklungen dieser Art sein mögen, so durchsichtig sind sie als spannungsschürendes Element. Dennoch lohnt die Lektüre von »Die unsichtbaren Dörfer«, denn Vermicelli schildert nicht nur die Mühsal des Befreiungskampfes und die politische Konkurrenz zwischen den Partisanenverbänden, sondern vermittelt anschaulich, wie kompliziert sich demokratische Prozesse gestalten. Gino Vermicelli, der nur diesen einzigen Roman schrieb, idealisiert weder den Krieg noch die Haltung der Partisanen. Der Autor zeigt vielmehr, welchen elektrisierenden Effekt der Kampf für Freiheit und Gleichheit haben kann. Selten war es so wichtig, daran zu erinnern.
Maika Albart über Gino Vermicelli, Die unsichtbaren Dörfer. Aus dem Italienischen übersetzt von Barbara Farni-Mascolo, Rotpunkt Verlag, 418 Seiten, 29 Euro. Vom idealistischen Kampf in den italienischen Bergen wechseln wir ins Berlin des frühen 20. Jahrhunderts. Genauer nach Berlin W. So heißt eine Satire auf die Westberliner vermeintlich bessere Gesellschaft. Der Verfasser ist Edmund Edel, damals bekannt als Plakatkünstler und Autor. Heute ist er nahezu vollkommen vergessen. Wiederentdeckt hat ihn der Literaturwissenschaftler Björn Weyand. Romane über das sich nach der Jahrhundertwende zur modernen Metropole wandelnde Berlin, die erfreuen sich auf dem Buchmarkt genauso wie in der Literaturwissenschaft großer Beliebtheit. Vor der Sendung habe ich mit Björn Weyand gesprochen und wollte zunächst von ihm wissen, warum das denn im Falle von Edel anders zu sein scheint. Warum ist er nahezu vollkommen vergessen und taucht selbst in literaturgeschichtlichen Abhandlungen kaum auf?
Ich glaube, dafür gibt es zwei Gründe. Der eine Grund hat mit dem künstlerischen Selbstverständnis von Edmund Edel zu tun. Edmund Edel beginnt in den 1890er Jahren als Landschaftsmaler ganz traditionell mit einer Akademieausbildung, wechselt dann aber relativ schnell zur Plakatkunst, also Reklame, und zur Karikatur. Und das sind beides Gattungen, die sind eben für den Gegenwartsgebrauch. Und genauso schreibt er auch. Er schreibt eben für die unmittelbare Gegenwart. Er will die unmittelbare Gegenwart beschreiben und will auch für die unmittelbare Gegenwart schreiben. Es gibt noch einen zweiten Grund, und der hat mit der deutschen Geschichte zu tun. Ab 1933 ist Edmund Edel als deutsch-jüdischer Künstler verfemt von den Nationalsozialisten. Er ist 1863 geboren, also 70 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Es gibt dann einen ganz bösen, ganz scharfen Artikel im Völkischen Beobachter gegen ihn. Und sein Enkel Peter Edel beschreibt, dass von dem Tag an Edmund Edel nicht mehr geschrieben hat, nicht mehr gemalt hat, nicht mehr gezeichnet hat. Er hat nur noch sein Werk und seine Korrespondenz geordnet. Und 1934 ist er dann gestorben. Und insofern hat er gar keine Gelegenheit gehabt, sein Werk über die Zeit des Nationalsozialismus hinaus im Bewusstsein zu halten.
Wie sind Sie denn, Björn Weyand, auf den Autor gestoßen?
Das liegt inzwischen doch 20 Jahre zurück. Ich war damals für meine Doktorarbeit auf der Suche nach literarischen Texten, die sich mit Konsumkultur auseinandersetzen. Das war ja so die Zeit um 2000, wo Christian Kracht, Benjamin von Stuckrad, Barre ganz viele Markennamen, oder zumindest so ist immer behauptet, sie würden ganz viele Markennamen in ihren Texten nennen. Und das stieß nicht immer auf Freude in den Feuilletons. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass die Ersten sind. Und dann habe ich eben ein bisschen recherchiert. So bin ich dann auf den Edmund Edel gekommen, bin sehr fündig geworden, was Konsumkultur anbelangt und seitdem fasziniert von dem Buch Berlin W., aber eben auch von dem Werk und von dem Autor Edmund Edel.
Was ist denn das für ein Berlin, das der Edmund Edel da schildert in Berlin W.? Der Titel ist ja ebenso knapp wie bezeichnend. Und mit welchen literarischen Mitteln macht er das?
Dieses Berlin W., das er schildert, das gehört eigentlich zumindest verwaltungsrechtlich noch gar nicht zu Berlin. Das sind eigentlich Vororte, Charlottenburg, Schöneburg, das bayerische Viertel. Und insbesondere in der Gegend so um den Kurfürstendamm lassen sich dann viele Reiche und Neureiche nieder in diesen wunderschönen Häusern, die wir zum Teil bis heute noch bewundern können. Und was dort entsteht, ist eben eine Gesellschaft, die ganz stark von demonstrativem Konsum gekennzeichnet ist. Sinnbildlich steht dafür bis heute vielleicht das Kaufhaus des Westens, das KDW, das 1907, ein Jahr, also nach der Satire von Edmund Edel, eröffnet. Und dieser wirklich exzessive Konsum, der dort praktiziert wird, der fasziniert auch ausländische Beobachter. Beispielsweise wird im Figaro geschrieben über diese Häuser, die über elektrische Aufzüge, über Tag und Nacht warmes Wasser verfügen. Und insofern ist das, was Edmund Edel schildert, auch die Gegenwelt des Berliner Ostens, wie sie Heinrich Zille schildert.
Man liest in Ihrem Nachwort, dass Edmund Edel mit Berlin W. damals ein Bestseller für ein paar Wochen gelungen sei. Und damit scheint das Buch einem Prinzip der Moderne zu entsprechen, einem anderen auch, nämlich der Mode, die ja ebenfalls der Schnell- und Kurzlebigkeit gehorcht. Was qualifiziert ihn denn jenseits dessen für eine Neuedition?
Also tatsächlich ist es, glaube ich, erst einmal wie ein Modeartikel konzipiert. Aber genau das ist das Spannende darin. Denn Edmund Edel nimmt uns mit auf eine Zeitreise, lädt uns ein zu einer Zeitreise in die historische Situation um 1906, die er sehr präzise beschreibt. Eigentlich kann man wirklich sagen, mit soziologischer Genauigkeit. Und insofern gibt er uns eben wirklich einen ganz wunderbaren Einblick in diese Zeit. Ich glaube, wenn man dieses Buch jetzt liest, blickt man auch nochmal anders auf den heutigen Westen. Gleichzeitig erkennt man in diesem Buch auch die Anfänge unserer gegenwärtigen Konsumkultur, die ja auch immer wieder doch etwas Exzessives hat, auch wenn wir uns heute natürlich über die Kehrseiten, also die ökologischen Folgen beispielsweise, viel stärker bewusst sind.
Sie beschreiben Edmund Edel in Ihrem Nachwort als Spezialist für Oberflächen. Das sei er in seinem Schreiben gewesen, auch als Plakatkünstler. Und Sie zitieren auch den Soziologen und Philosophen Georg Simmel. Und ich musste denken an diesen Essay von Simmel, Die Großstädte und das Geistesleben, so heißt er tatsächlich. Und da sagt er über Oberflächen, das zitiere ich mal, dass sich von jedem Punkt an der Oberfläche des Daseins, so sehr er nur in und aus dieser erwachsen scheint, ein Senkblei in die Tiefen der Seelen schicken lässt, dass alle banalsten Äußerlichkeiten schließlich durch Richtungslinien mit den letzten Entscheidungen über Sinn und Stil des Lebens verbunden sind. Wenn man nun Edmund Edels literarische Schilderung der Oberfläche nimmt und da das Senkblei hinunterlässt, auf welche letzten Entscheidungen stößt man dann? Auch auf Phänomene, die man noch nicht wusste über die mentale Verfasstheit des frühen 20. Jahrhunderts?
Ich glaube, dass Edel uns vor allem die Oberfläche sehr viel detaillierter zeigt als andere Autorinnen und Autoren der Zeit. Und das macht die Qualität, die besondere Qualität seiner Texte aus. Edel benennt ganz detailliert, was und wo gekauft wird, gegessen wird, getrunken wird, gelesen wird. Und er erstellt damit ein Archiv dieser Kultur der Jahrhundertwende. Also da tauchen Darmstädter Korbmöbel auf, Nietzsches Werkausgabe, Meißner Porzellan, all das wird namentlich genannt. Und insofern, glaube ich, zeigt er uns nicht unbedingt eine gänzlich unbekannte mentale Verfasstheit auf, sondern er zeigt sie uns aus einer anderen Perspektive. Also ich würde sagen, dass die Texte von Edmund Edel geradezu die ideale Ergänzung sind zu Simmels theoretischen Ausführungen. Das, was Simmel aus soziologisch-philosophischer Perspektive reflektiert, das zeigt uns Edel ganz konkret. Beide waren übrigens Bewohner auch von Berlin W. oder ganz in der Nähe jedenfalls. Und was die beiden vor allem aber verbindet, sind ihre ganz, ganz scharfsinnigen Beobachtungen der Zeit und ihre Einstellung dazu, zu diesen Modernisierungsprozessen. Sie verdammen das nicht. Sie sagen einfach, das ist unsere Moderne und damit müssen wir uns erstmal auseinandersetzen. Sie schreiben keine Verlustgeschichte. Sie sagen nicht, früher war alles besser, ja? Sondern sie lassen sich darauf ein und beschreiben das und reflektieren das oder eben bei Edel schildern das.
Ja, aber dennoch das alles in sehr satirischer Art und Weise. Und es gibt auch in diesem Text kleine Vignetten, die so Typen der Westberliner Gesellschaft abbilden. Und am Ende des Textes gibt es noch ein Bild, das vermeintlich Edmund Edel selbst zeigt, nämlich am Galgen hängend. Was sagt das denn über sein künstlerisches Selbstbild?
Ja, erstmal muss man sagen, dass die Vignetten wirklich ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Buches sind. Also das lädt eben auch insofern dazu ein, dieses Buch durchzublättern, wie vielleicht einen Warenkatalog aus der Zeit. Ja, so sind dort auch eben die Typen, die Figuren aus Berlin-W aufgeführt. Es gibt eigentlich gar kein durchgängiges Personal, keine individuellen Figuren, sondern lauter Typen und die finden sich auch als Vignetten. Diese Vignette am Ende des Textes, die Sie ansprechen, das ist ganz eindeutig Edmund Edel, unverkennbar. Man sieht nämlich seinen spitzen Bart, seine Brille und seinen wirklich akkurat gezogenen Scheitel. Das sind seine Erkennungsmerkmale. Und dass Edel sich selber so karikiert, und zwar am Galgen, das zeigt zum einen, dass er selbst auch Teil dieser Welt ist von Berlin W, dieser Welt, die er verspottet und so. Insofern weiß er schon, mit welchen Reaktionen er zu rechnen hat. Und es hat auch damit zu tun, was Edmund Edel in einer ganz kleinen Schrift, die auch in den 1900er Jahren erscheint, schreibt, nämlich über den jüdischen Witz. Das ist eine der ersten Auseinandersetzungen mit dem jüdischen Witz. Und Edel schreibt ihm, der jüdische Witz ist dadurch gekennzeichnet, dass er eigentlich permanent bereit ist, sich selbst mit zu verspotten, also selbst ironisch zu sein. Und ich denke, das zeigt diese Vignette sehr schön, bringt das sehr schön auf den Punkt.
Nun ist mit Berlin W. ein erstes Buch von Edmund Edel von Ihnen herausgegeben worden. Welchen Textkorpus gibt es denn noch und wie wird sich das Editionsvorhaben gestalten?
Edel war tatsächlich ab 1906 ungemein produktiv. Der hat wirklich jedes Jahr mindestens ein Buch dann erstmal rausgehauen. Unter anderem hat er für Hans Ostwalds ganz wichtige Reihe, diese Großstadtdokumente, nochmals ein Band über Berlin W. geschrieben. Er hat auch Romane über die Filmwelt geschrieben. Er ist nämlich in den 1910er Jahren für den Film tätig gewesen, als Drehbuchautor, als Regisseur. Er hat mit Asta Nielsen den Film gedreht, Die Börsenkönigin. Und er hat auch immer wieder verstreute Texte publiziert. Ganz wichtig zum einen eben diesen kleineren Text, den ich gerade schon genannt hatte, über den jüdischen Witz. Und dann gibt es eine ganz heftige Debatte, die er sich geliefert hat mit dem Sozialökonom Werner Sombart, der selbst in Berlin W. gelebt hat und der einen bitterbösen Artikel geschrieben hat gegen Reklame. Da hat er auch angespielt auf ein Plakat, das Edel selbst gestaltet hat. Und natürlich hat Edel darauf geantwortet. Und er hat auch sonst mit kleineren Texten sich immer mal wieder eingemischt. Auch das wollen wir gerne verfügbar machen, wieder einem größeren Publikum zugänglich machen. Fortsetzen werden wir jetzt erst einmal im nächsten Frühjahr mit dem Roman Der Snob. Das ist sozusagen das direkte Folgebuch auch in der historischen Chronologie zu Berlin W. 1907 erschienen. Damit geht es auf Reisen. Berlin W. geht auf Reisen. Das spielt in der Satire Berlin W. ja auch schon eine Rolle. Es geht nach St. Moritz und Monte Carlo und natürlich treffen sich dort die gleichen Kreise eigentlich wieder, wie sie sich schon in Berlin W. über den Weg laufen. Damit beleuchtet Edmund Edel auch nochmal einen besonderen Bereich dieser Konsumkultur, nämlich den Tourismus. Und es geht in dem Buch auch um die Gründung eines neuen Theaters in Berlin W. Insofern verspricht das Buch uns doch auch einen gewissen Einblick zu geben in den Kulturbetrieb des Jahres 1907.
Das sagt der Literaturwissenschaftler Björn Weyand über seine Pläne zur Neuedition der Werke Edmund Edels im Quintus Verlag. Dort ist jetzt auch zum Auftakt erschienen der Band Berlin W. Ein paar Kapitel von der Oberfläche lautet der Untertitel. 100 Illustrationen beinhaltet der Band, 192 Seiten umfasst er, der Preis 20 Euro. Das war der Büchermarkt. Nachhören können Sie diese Sendung wie immer in der kostenlosen DLF-Audiothek. Einen guten Tag und gute Lektüren wünscht Wiebke Poromka.